Ich möchte euch auch alle ganz herzlich begrüßen und freue mich jetzt auch mit euch die Zeit in dem Wort Gottes verbringen zu dürfen. Und ich möchte zusammen mit euch, wenn ihr eine Bibel dabei habt, aufschlagen, aus dem 2. Korintherbrief lesen, Kapitel 5, die Verse 10 bis 14. Das ist die Seite 1302 in unserer Gemeindebibel. 2. Brief an die Korinther, 5, 10 bis 14. Wir hören hier das Wort Gottes. Denn wir alle müssen vor dem Richterstuhl des Christus offenbar werden, damit jeder das empfängt, was er durch den Leib gewirkt hat, es sei gut oder böse. In dem Bewusstsein, dass der Herr zu fürchten ist, suchen wir daher, die Menschen zu überzeugen, Gott aber sind wir offenbar. Ich hoffe aber auch, in eurem Gewissen offenbar zu sein. Denn wir empfehlen uns nicht nochmals selbst euch gegenüber, sondern wir geben euch Gelegenheit, euch unseretwegen zu rühmen, damit ihr es denen entgegenhalten könnt, die sich des Äußeren rühmen, aber nicht des Herzens. Denn wenn wir je außer uns waren, so waren wir es für Gott. Wenn wir besonnen sind, so sind wir es für euch. Denn die Liebe des Christus drängt uns, da wir von diesem überzeugt sind, wenn einer für alle gestorben ist, so sind sie alle gestorben. Ich möchte auch noch beten. Vater, wir danken dir für dieses Wort, das du uns gegeben hast, das wir heute betrachten dürfen, Herr. Und wir möchten mit Ehrfurcht vor diesem Wort stehen und dich bitten, dass du uns das, was du hier aufschreiben lässt, lies es durch deinen Knecht Paulus, uns verständlich machst durch deinen Geist. Herr, dass wir das Wort, das geschrieben ist, verstehen, dass wir es aufnehmen können, dass das Wort auf guten Boden fällt in unsere Herzen und damit wir dieses Wort hier auch erfüllen können, Herr. Nicht einfach nur Hörer zu sein, sondern Täter zu sein. Herr, aber wir wissen, dass wir ohne dich, ohne die Erleuchtung deines Geistes und ohne die Fähigkeit, die durch deinen Geist von dir uns gegeben wird, machtlos sind, unfähig sind. Und so bitten wir um Gnade dazu. In Jesu Namen. Amen. In den letzten zwei Predigten haben wir uns die Tatsache angeschaut, dass wir als Kinder Gottes und so wie alle Menschen auch uns in einem Leib befinden, dass der Körper demzufolge oder der Tod demzufolge in unserem Leib sitzt und dass der Tod mit einer hundertprozentigen Wahrscheinlichkeit eines Tages jeden von uns treffen wird. Und Apostel Paulus hat in den letzten zwei Predigten sehr ermutigend darüber gesprochen, wie besonders solche Menschen auf dieses Leben zu schauen haben und besonders auch Menschen, die vielleicht heute noch jung sind, aber irgendwann mal, wissen wir, erwartet uns ein Leben, wo unser Körper einfach gebrechlich wird, wo unser Körper einfach krank wird, wo wir dahin sterben. Und Paulus, er hat unsere Perspektive in diesem jetzigen Leben, in den letzten zwei Botschaften haben wir es gehört, auf das ewige Leben gelenkt. Er hat uns diese Hoffnung präsentiert, nach der wir Ausschau halten sollen, wenn wir gerade in unserem Körper uns hier befinden auf der Erde. Und Paulus hat es so schön formuliert in Vers 9, Kapitel 5, darum suchen wir auch unsere Ehre darin, dass wir ihm, also Gott, wohlgefallen, sei es daheim oder nicht daheim. Ganz gleich, in welcher Verfassung dein Körper ist, ob du von Kindheit auf krank bist, ob du krank geboren wurdest, ob du krank geworden bist durch eine Tragödie, durch einen Unfall und du einfach ein Handicap hast, wie man das heute sagt. Es ist kein Grund, dass du Gott nicht ehren kannst in deinem Körper. Wir möchten und wir sollen, und dazu haben wir die Freimütigkeit und die Fähigkeit durch den Geist, in jeder körperlichen Verfassung und in jeder körperlichen Situation Gott zu ehren, was das Ziel eines jeden Menschen sein soll. Aber Paulus hat damit nicht aufgehört. Er hat auch in Kapitel 5, Vers 10 weiter gesagt, denn wir, und hier nimmt er diese Begründung, wieso wir auch Gott ehren, denn wir alle müssen vor dem Richterstuhl des Christus offenbar werden, damit jeder das empfängt, was er durch den Leib gewirkt hat, es sei gut oder böse. Paulus hat immer noch diesen Tag vor Augen, wenn wir eines Tages vor Gott stehen werden, in Vers 10. Und ich weiß, dass es einige Auslegungen zu dieser Stelle gibt, wo Menschen oder Christen der Meinung sind, dass es hier gar nicht um den jüngsten Tag geht. Es geht hier, sagen sie, um ein Belohnungsgericht. Es geht hier um Christen. Es geht hier um Kinder Gottes, die nicht vor dem Richterstuhl stehen werden, um gerichtet zu werden, wo es darum geht, Himmel oder Hölle, sondern, so sagen diese Vertreter dieser Auslegung, es geht hier darum, dass Christen entweder belohnt werden oder nicht belohnt werden. Aber das Heil steht hier überhaupt nicht zur Sprache. Und ich glaube, dass diese Ansicht den anderen Bibelstellen in der Schrift widerspricht. Wir lesen in der Schrift immer wieder von einem Gericht Gottes, wo jeder Mensch, der eines Tages jemals gelebt hat, vor wie viel tausend Jahren es auch gewesen sein mag, und zusammen mit allen Aposteln, mit allen Menschen, die jemals gelebt haben, ob sie gläubig sind oder nicht, und auch wir werden alle an diesem Gericht teilhaben. Wir werden an diesem Gericht gegenwärtig sein. Jeder einzelne Mensch wird eines Tages vor Gott stehen. Vielleicht denkst du, ja, aber Johannes sagt es doch in Kapitel 5, Vers 24, Jesus sagt es selber, dass diejenigen, die die Stimme Gottes hören werden, die durch das Gericht hindurchgedrungen sind, sie werden nicht mehr gerichtet. Ja, das bedeutet aber nicht, dass sie nicht am Gericht teilnehmen werden, dass sie nicht am Gericht gegenwärtig sein werden. Jede Bibelstelle, wenn man diese zusammennimmt, die über das Gericht spricht über einen Tag, der kommen wird. Es wird auch genannt der jüngste Tag oder der letzte Tag, wo Gott und sein Sohn auf seinem Richterstuhl sitzen werden und sie werden die Menschheit, die ganze Menschheit richten. Und deswegen kann es hier nicht um ein Belohnungsgericht gehen. Und gerade auch der Vers an und für sich widerspricht dem, weil er sagt hier, es geht hier darum, nicht um einfach Belohnung zu bekommen, ja oder nein, sondern es geht darum, was wird bewertet, was du durch den Leib getan hast, es sei gut oder böse. Und wenn man etwas Böses tut, wenn man böse handelt, wenn man in böser Absicht auf dieser Erde lebt und Christus nicht kennt, dann kann es nicht sein, dass du einfach nur der Belohnung beraubt wirst, aber das Leben behalten kannst, das ewige Leben. Das kann es nicht sein. Dann wäre Gott nicht gerecht. Wer Böses wirkt, er wird gerecht vor Gott gerichtet werden. Deswegen denke ich, und das spricht auch mit anderen Bibelstellen überein, es geht um ein Gericht, wo alle Menschen und auch wir vor Gott stehen werden. Natürlich, diejenigen, die an Christus glauben, sie werden freigesprochen werden auf der Grundlage des Erlösung und der Stellvertretung Jesu Christi. Und das ist unsere Hoffnung, und das ist unser Glaube, und das ist unsere Freude. Aber nichtsdestotrotz, diese Situation, dass wir eines Tages vor Gott, vor dem gerechten und heiligen Gott stehen werden, sagt Apostel Paulus im Vers 11, in dem Bewusstsein, dass der Herr zu fürchten ist. Das heißt, als Paulus diese Gedanken über das Gericht Gottes hier niederschreibt, hat er den ersten Gedanken über die Furcht Gottes. Er spricht oder denkt an die Furcht Gottes. Und eine andere Übersetzung sagt, wir kennen, da wir den Schrecken des Herrn kennen. Und deswegen habe ich meine Botschaft auch heute so vielleicht provokativ oder nicht genannt. Fürchtest du Gott oder liebst du ihn nur? Heute wird viel mehr von der Liebe Gottes gesprochen. Heute wird viel mehr lieber darüber gesprochen, dass Gott ein liebender Gott ist. Dass er alle Menschen liebt, dass er eines Tages allen vielleicht vergeben wird und dass er gnädig ist und gütig und von großer Freundlichkeit. Und das ist zweifelsohne so. Aber heutzutage wird viel zu wenig über die Furcht Gottes gesprochen, über die Furcht des Herrn, wie es die Bibel auch nennt. Und deswegen auch das Gericht und Paulus denkt darüber nach und von dieser Perspektive, was uns in der Ewigkeit erwartet, lenkt er wieder in unserem heutigen Text und auch in den nächsten Versen, die wir dann die nächste Zeit betrachten werden, auf die Perspektive auf diese Erde. Ja, wir haben diese Hoffnung auf das zukünftige Leben. Es erwartet uns, eine Herrlichkeit mit Christus zu sein. Aber wie gehen wir, wie handeln wir, wie wandeln wir auf dieser Erde? Und Paulus sagt, nun zum Ersten, in der Furcht Gottes, in dem Wissen, in dem Bewusstsein, dass der Herr zu fürchten ist. Wir wissen, dass Gott alles sieht. Wir wissen, dass Gott alles weiß. Wir wissen, dass Gott auch unsere verborgenen Gedanken kennt. Gott weiß, was in unseren Herzen ist. Und dennoch haben wir heutzutage nicht so eine Furcht Gottes, wie es andere Menschen in der Vergangenheit vielleicht gehabt haben. Wir werden heute einige Bibelstellen dazu anschauen. Ich möchte heute vielleicht ja auch auf den Text eingehen, aber besonders diesen Punkt heute deutlich machen. Fürchtest du Gott oder liebst du ihn nur? Gott lehrte die Furcht Gottes die ersten Menschen schon im Garten Eden, als es noch keine Sünde war, lehrte er sie schon, die Furcht Gottes zu haben. Indem er sagte, dass er sie töten wird, wenn sie von dem Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen essen. Nicht genau das mit anderen Worten, aber machte Gott ihnen deutlich. An dem Tag, wenn du davon isst, wirst du sterben. Gott erfüllte und verband das Gebot, das er den ersten Menschen gegeben hat, mit der Furcht vor ihm für die Menschen. Und Adam fürchtete sich vor Gott und aß nicht von der Frucht der Erkenntnis des Guten und des Bösen. Aber was macht der Teufel? Er relativiert diese Furcht Gottes. Er fokussiert Eva und auch Adam darauf hin, dass Gott ja gar nicht so zu fürchten ist. Ihr werdet nicht sterben. Mit anderen Worten, ihr müsst euch nicht vor Gott fürchten. Er wird euch nicht umbringen. Ihr werdet nicht sterben. Er wird euch nicht töten. Ihr braucht keine Angst vor ihm zu haben. Und wenn wir das auf die heutige Zeit übertragen, diese Masche des Teufels hat sich ja nicht geändert, oder? Er benutzt vielleicht andere Wortschatz, aber im Prinzip sagt er genau die gleichen Worte. Gott ist ein Gott der Liebe. Er ist ein gnädiger Gott, ein barmherziger Gott. Er wird dir schon vergeben, das ist sein Geschäft. Gott ist ein Gott der Liebe und er wird mir schon vergeben. Und die Furcht Gottes wird heute umdefiniert in Respekt und in Ehrfurcht. Und dann ist die Welt wieder in Ordnung. Doch die Furcht Gottes ist mehr als einfach nur Respekt vor Gott. Die Furcht Gottes ist einfach mehr als die Ehrfurcht vor ihm zu haben. Und selbst wenn wir die Bedeutung dieser Wörter im Alten Testament, wo es immer wieder von der Furcht des Herrn heißt, und im Neuen Testament, wo es über die Gottesfurcht immer wieder erwähnt wird, nachschlagen, so bedeutet das Wort Furcht oder die Furcht des Herrn Angst zu haben. Es bedeutet, in Bezug auf Gott zu erschauern angesichts seiner Heiligkeit. Und es ist sehr erstaunlich, dass Wenn man heute einige Lexika und Auslegungen zu diesem Wort Furcht des Herrn liest, dass sich viele oder einige bemühen, bloß deutlich zu machen, es geht hier nicht um Angst, weil wie kann ein Vater von seinen Kindern verlangen, dass sie Angst vor ihm haben? Das wäre doch keine richtige Liebesbeziehung zwischen Eltern und Kindern. Aber wenn wir die Beispiele in der Schrift sehen, als wie die Menschen reagierten, denen Gott begegnete, dann verstehen wir, es ist nicht einfach nur Respekt. Als Gott Jakob über der Leiter begegnete, ja, als er von seinem Bruder Esau floh und dort übernachtete auf dem Weg, so sah er eine Leiter, wie die Engel runter und hoch stiegen, und ganz oben sah er plötzlich Gott. Und wie reagierte Jakob? Er sagte, wie furchtbar ist dieser Ort. Wie furchtbar ist dieser Ort. Jakob sagte nicht einfach nur Respekt, was da eigentlich, was bei Gott da abgeht. Als Gott dem Volk Israel auf dem Berg begegneten, zitterten sie. Und sie wollten nicht, dass Gott zu ihnen direkt spricht. Und sie sagen zu Mose, sie flehen ihn an, sprich du mit Gott, wir möchten mit ihm gar nicht sprechen. Sie hatten Angst vor ihm. Und Mose sagte zu ihnen, Gott ist gekommen, damit seine Furcht vor euren Augen sei. Da geht es mehr als um Respekt. Als David die Bundeslade Gottes in seine Stadt hinübertragen wollte oder hinüberbringen wollte, so war dort ein Mann namens Usa und er war nicht von dem Stamm der Leviten. Das heißt, er hätte gar nicht diese Bundeslade berühren dürfen. Und als die Tiere ausrutschten und die Lade in der Gefahr stand, runterzufallen, so griff Usa die Hand an die Lade, um sie zu stützen. Und Gott tötete ihn auf der Stelle. Und dann lesen wir über David, dass er sich fürchtete, die Bundeslade weiter zu sich in seine Stadt zu nehmen. Und dann nahm sie nicht in die Stadt. Als Jesaja, der Prophet Gottes, Gott als den heiligen Gott auf dem Thron sah, so sagte er, weh mir, ich bin verloren. Das ist mehr als einfach nur Respekt, oder? Manchmal denken wir ja, im Alten Testament, okay, im Alten Testament, da hat sich Gott so als der furchtbare Gott offenbart. Im Neuen Testament sehen wir ihn als ein Gott der Liebe. Nun, in der ersten Gemeinde belog ein Ehepaar den Heiligen Geist und sagten den Aposteln, hier, wir haben das Geld, das ganze Geld euch gebracht, was wir für unser Grundstück bekommen haben, das wir verkauft haben. Und zuerst fiel der Mann, er war zuerst gekommen, vor der Augen der Gemeinde tot um und war dahin. Und wenig später kam seine Frau und Petrus fragte sie prüfend, ist es wirklich alles, was ihr gebracht habt? Es ging ja nicht darum, es ging nicht um die Summe, es ging um die Lüge in ihrem Herzen. Es ging um ihre Ehre, die sie vor den anderen haben sollten. Wir haben das ganze Geld gespendet. Diese Lüge hat Gott nicht durchkommen lassen. Auf der Stelle hat er auch seine Frau getötet. Und dann lesen wir in Apostelgeschichte 5,1, dass in Jerusalem, in der Gemeinde Gottes, eine große Furcht auf die Menschen fiel. Es war einfach mehr als Respekt. Es war viel mehr als Respekt. Als Johannes Jesus auf der Insel Patmos begegnete und er ihn in seiner Herrlichkeit und Schönheit sah, fiel er vor ihm nieder wie tot. Und auch war das ein Phänomen, also die Furcht Gottes war eine sehr zentrale Haltung in der ersten Gemeinde Gottes. In Apostelgeschichte Kapitel 9 lesen wir im Vers 31. Apostelgeschichte 9, 31. So hatten nun die Gemeinden Frieden in ganz Judäa und Galiläa und Samaria und wurden auferbaut und wandelten in der Furcht des Herrn und wuchsen durch den Beistand des Heiligen Geistes. Ja, auch wir werden durch Apostel Paulus, und so wie auch in der heutigen Schriftstelle, aber auch an anderer Schriftstelle, zu der Furcht Gottes ermahnt. Philipper 2,13 lesen wir sehr gerne, als Menschen, die daran glauben, dass die Errettung allein aus Gott kommt, allein aus Gnaden, mittels des Glaubens durch Jesus Christus. Und das ist so, das ist zweifelsohne so. Aber der vorherige Vers lehrt uns, dass wir dieses Wissen in der Furcht des Herrn behalten sollen. Dass wir dieses Wissen und diese Wirklichkeit, dass Gott alles wirkt, dass er in uns das Wollen und Vollbringen wirkt nach seinem Wohlgefallen, lässt uns, soll uns dazu bringen, in Furcht, aber nicht nur in Furcht, also nicht nur Respekt, wie es vielleicht einige sagen sollen, würden, sondern auch in Zittern zu begegnen. Schafft oder vollbringt eure Errettung in Furcht und Zittern. Diese ganzen Reaktionen, die wir auch vorher angeschaut haben, sind mehr als einfach nur Respekt gegenüber Gott zu haben. Diese Menschen hatten, ich möchte es so nennen, eine positive Seite der Angst vor Gott. Im positiven Sinn. Es geht hier nicht um die Angst, es geht hier um die Angst angesichts Gottes Heiligkeit. Es geht hier um die Angst, dass Gott gerecht ist, dass Gott heilig ist, dass ein Gericht kommt. Und aus dieser Erkenntnis heraus wandeln wir unser Leben in Furcht. Oder so, wie es eine andere Übersetzung sagt, eben in Schrecken. In Schrecken des Herrn. Wenn wir kurz vorgreifen in unserem Predigtext, Kapitel 7, Vers 1. So sagt Paulus hier, es ist immer noch in dem gleichen Kontext, weil wir nun diese Verheißungen haben, Geliebte, so wollen wir uns reinigen von aller Befleckung des Fleisches und des Geistes zur Vollendung der Heiligkeit in Gottesfurcht. Du siehst, auch hier, immer da, wo es um Heiligkeit geht, immer da, wo es um die Gebote Gottes geht, ist Gottesfurcht oder die Furcht des Herrn nicht weit. Wir erfüllen die Gebote Gottes, wir eifern Gott nach, aber das tun wir in Furcht und in Zittern, weil wir ihn kennen. Und auch der Salomo sagt es ja in Sprüche, der bekannte Vers 1,7, dass der Anfang der Erkenntnis die Furcht des Herrn ist. Menschen, die anfangen, Gott zu erkennen, die werden sofort furchtsam vor ihm. So erging es zum Beispiel dem Verbrecher am Kreuz. Gerade eben noch hat er mit seinen Kumpanen Jesus geflucht oder ihn gelästert. Ja, Matthäus sagt, sie lästerten beide. Und Lukas beschreibt einen späteren Abschnitt und sagt, der eine ist zur Besinnung gekommen und er fragt seinen Kollegen, fürchtest du Gott auch nicht? Gerade erst hat er Jesus erkannt. Und sofort kam die Furcht Gottes über ihn. Und das macht auch Salomo deutlich. Die Erkenntnis Gottes oder die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Mit anderen Worten, keine Furcht des Herrn, keine Gottesfurcht ist das Ende der Erkenntnis. John Bunyan, von dem wir auch oder unsere Kinder in der letzten Zeit immer wieder gehört haben, er hat auch sehr treffende Sätze über diese Gottesfurcht geschrieben. Ich möchte ihn hier zitieren. Er sagte, ich nenne die Gottesfurcht die höchste Pflicht, denn sie ist nicht allein für sich genommen eine Pflicht, sondern gewissermaßen das Salz, das jede Pflicht würzt. Denn es gibt von uns keine erledigte Pflicht, die Gott von uns irgendwie annehmen könnte, wenn sie nicht mit Gottesfurcht durchsetzt ist. Wir fürchten Gott, weil wir ihn erkannt haben, weil wir ihn kennen. Wir fürchten Gott, weil wir wissen, dass wir in seiner Hand ist, er aber nie in unserer Hand ist. Wir fürchten Gott, weil wir völlig auf ihn angewiesen sind, aber er nie auf uns angewiesen ist. Wir fürchten Gott, weil wir ihn brauchen, er uns aber nicht braucht. Und genau das lehrt uns die Gnade Gottes. Wir sind angenommen allein aus Gnaden und nicht aufgrund von unseren Verdiensten. Und weil wir Gott so kennengelernt haben, dass er uns geliebt hat, dass er sich uns zugewandt hat, allein aus Gnaden, fürchten wir ihn. Und ich möchte nochmal zwei Schriftstellen vorlesen aus Sprüche, die auch die Furcht Gottes von einer praktischen Seite aufzeigen. In Sprüche Kapitel 16, Vers 6. Sprüche 16, Vers 6. Durch Gnade und Wahrheit wird Schuld gesühnt, und durch die Furcht des Herrn weicht man vom Bösen. Merkst du, was die Furcht des Herrn einen Menschen, der an Gott glaubt, bringt? Sie verhindert oder sie ist ein Mittel, damit er vom Bösen weicht. Durch die Furcht des Herrn weicht einer vom Bösen. Und genauso in Kapitel 8 im gleichen Buch, Sprüche, Vers 13. Auch eine praktische Anwendung von der Furcht Gottes. 8, 13. Die Furcht des Herrn bedeutet, das Böse zu hassen. Und wir kommen zurück zum Predigtext. Genau das macht Paulus auch hier deutlich. Paulus sagt, die Furcht des Herrn, weil wir den Schrecken des Herrn kennen, weil wir wissen, weil wir dieses Bewusstsein haben, dass der Herr zu fürchten ist, weil wir eines Tages vor ihm stehen werden im Gericht, sagt er in Vers 11, in dem zweiten Abschnitt von Vers 11, Gott aber sind wir offenbar. Ja, Gott kennt uns. Gott kennt unsere Herzen. Wir haben vor Gott nichts zu verbergen. Gott kennt unsere Herzen. Er weiß, was sich in unseren Herzen abspielt. Wir können es von den Menschen verbergen, aber doch nicht vor Gott. Und Paulus macht hier in unserem Text deutlich, dass eben durch die Furcht Gottes weichen wir vom Bösen. Das, was der Salomo schon damals gesagt hat. Und wie macht er das? Er sagt, in dem Bewusstsein, dass der Herr zu fürchten ist, suchen wir daher, die Menschen zu überzeugen. Das heißt, die Furcht des Herrn bewirkt, dass wir von außen in Gottesfurcht wandeln. Und wie machen wir das auf der praktischen Seite? Wir versuchen, die Menschen zu überzeugen. Zu überzeugen wovon? Nun, der ganze Kontext, wir gehen auch die nächsten Male darüber mehr ein, spricht über das Evangelium, spricht über die zentrale Botschaft, die wir alle hochhalten, die wir an Christus glauben. Die Stellvertretung allein aus Gnaden durch das Werk Jesu Christi. Vers 21 sagt es eigentlich, bringt es auf den Punkt, denn Gott hat den, also Jesus, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm Gottes Gerechtigkeit werden, die doppelte Zurechnung. Und darum geht es hier im Kontext. Davon überzeugen wir die Menschen. Paulus sagt auch im Vers 14, dass die Liebe Gottes drängt uns, dass wir von diesem überzeugt sind. Ja, wir sind selber davon überzeugt. Von wovon? Ja, dass Jesus Christus für die Menschen, die in Adam sind, gestorben ist und für die Menschen, die in ihm sind, auferweckt wurde und sie sind mit ihm gestorben. Zu einem neuen Leben. Darüber werden wir die nächsten Male sprechen. Aber das ist die Botschaft, die Paulus den Menschen bringt. Und was ist sein Antrieb? Die Furcht Gottes. Ist dein Antrieb die Furcht Gottes, wenn du zu anderen Menschen das Evangelium sprichst? Oder ist es eine Genugtuung für dich selbst, dass du es mal getan hast und dann vor Gott besser dastehst? Paulus sagt, die Furcht Gottes, sie bringt uns dazu, dass wir gottesfürchtig von außen sind. Ja, wir versuchen, die anderen Menschen zu überzeugen. Sie sehen, wovon wir überzeugt sind, und wir bringen es nach außen. Aber das ist nicht, das ist nur die Oberfläche. Im Vers 12 sagt er, denn wir empfehlen uns nicht nochmals selbst euch gegenüber, sondern wir geben euch Gelegenheit, euch unseretwegen zu rühmen, damit ihr es denen entgegenhalten könnt, die sich des Äußeren rühmen. Ja, am Äußeren sieht alles okay aus. Sie rühmen sich des Äußeren. Sie verkündigen das Evangelium. Menschen, die sich da in diese Gemeinde eingeschlichen haben, Paulus nennt sie sogenannte Apostel. Das waren Menschen, die die Gemeinde verführten. Und die jetzt Paulus gegenüber nicht mehr freundlich gesinnt waren. Paulus musste sie sogar eines Tages verlassen, weil sie gegen ihn gewettert haben, weil diese bösen Menschen, diese Irrlehrer, sie die Gemeinde gegen Paulus aufgebracht haben. Und Paulus sagt, ja, diese Menschen zeigen genau, dass sie nicht gottesfürchtig sind. Sie haben keinen Schrecken des Herrn. Warum? Woran sehe ich das? Ja, vom Äußeren her rühmen sie sich. Vers 12, der letzte Satz, aber nicht des Herzens. Und so, was ist das Erkennungszeichen der Furcht Gottes? Dass du von außen her fromm, gottesfürchtig bist. Und das sind wir doch alle, oder? Gerade wenn wir im Gottesdienst sind. Oder gerade wenn wir uns gegenseitig begegnen. Aber wie bist du in deinem Herzen, wenn du alleine bist? Und Paulus sagt, vor Gott sind wir offenbar. Vor Gott sind wir offenbar. Und wenn du ein Spiel spielst, so gehörst du auch zu solchen Menschen, die Gott nicht fürchten. Und wenn du Gott nicht fürchtest, dann fürchtest du die Sünde nicht. Und wenn du die Sünde nicht fürchtest, dann liebst du die Sünde. Und wenn du die Sünde liebst, dann kennst du Gott nicht. Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Wenn ich anfange, Gott kennenzulernen, wenn ich Gott erkannt habe durch seine Gnade, fange ich mich an, vor ihm zu fürchten. Und gleichzeitig fürchte ich mich auch vor dem, was Gott hasst. Wir haben es heute im Psalm 34 sehr gut und immer wieder gelesen, dass der Engel des Herrn sich bei denen lagert, die ihn fürchten. Und der David sagt auch, kommt her, ich möchte euch die Furcht des Herrn lehren. Das sind alles Kinder Gottes. Das sind keine Menschen, die Gott nicht kennen, denen man die Furcht beibringen muss. Nein, es sind Menschen, die Gott erkannt haben und sich deswegen vor ihm fürchten. Ja, Paulus sagt auch weiter in Vers 13, denn wenn wir je außer uns waren, so waren wir es für Gott. Wenn wir besonnen sind, so sind wir es für euch. Das ist auch ein Erkennungszeichen der Gottesfurcht. Sie wirkt nicht einfach nur nach außen und nach innen, also parallel. Das heißt, so wie ich zu Hause bin, so wie ich alleine bin, so bin ich auch in der Gesellschaft. Sondern sie hat auch ein bestimmtes Wohl vor den Augen. Und Paulus sagt, ja, wenn wir außer uns waren, ja, und dieses Wort außer uns bedeutet eben Menschen, die von Sinnen sind. Paulus wurde vorgeworfen, er ist doch verrückt. Er kommt daher und erzählt irgendwas, dann erzählt er von seiner Schwäche. Was ist das für ein Schwächling? Dann, wie sieht er überhaupt aus? Er wurde ja so viel geschlagen. Er sagt ja zu den Galatern, ich trage die Malzeichen an meinem Leib. Er war wahrscheinlich ganz entstellt von so vielen Schlägen, die er bekommen hat. Und diese Menschen dachten, das ist ein Schwächling. Paulus sagt, ja, wenn ihr meint, ich bin verrückt, wenn wir außer uns sind, und er bezieht sich mit den anderen Aposteln, dann sind wir es für Gott, ja. Die Menschen mögen meinen, wir sind Fanatiker, ja. Christen sind im positiven Sinn Fanatiker, weil sie für Gott eifern, weil sie versuchen, die Menschen zu überzeugen, weil sie, so wie Johannes der Täufer, nicht einfach nur zuschauen können, wenn Ungerechtigkeit geschieht, und selbst wenn es von Menschen geschieht, die Gott nicht kennen. Herodes war kein Kind Gottes. Aber Johannes hat ihn darauf verwiesen,
dass es nicht recht ist, die Frau des Bruders, seines Bruders zu haben.
Und für diese, ja, für die Welt werden wir dann als verrückt erklärt. Ja? In welcher Zeit lebt ihr denn noch? Das war doch im Mittelalter so. Ja, Paulus sagt, ja, mag sein. Wir sind verrückt, aber wir sind es für Gott. Also er hat das Wohl Gottes oder die Ehre Gottes im Vordergrund. Und dann sagt er, aber wenn wir besonnen sind, ja, es gibt auch Zeiten, wo die Korinther gesagt haben, das macht Sinn. Wenn wir besonnen sind, so sind wir es für euch. Das heißt, einer, der Gott fürchtet, er ist auf die Ehre Gottes aus und er ist auf das Wohl der Geschwister aus. Vielleicht sagst du, Moment, wie passen Gottesfurcht und Gottvertrauen zusammen? Wir haben gesehen, also Gottesfurcht ist nicht einfach nur Ehrfurcht, sondern es ist eine positive Seite der Angst, die gesund ist, die wir brauchen, die uns vor Bösen bewahrt. Es ist genauso, wenn wir auch diese natürliche Angst, die jeder von uns hat, die unsere Kinder haben, die Angst kommt nicht vom Teufel. Viele Menschen sagen, die Angst kommt vom Teufel. Nein, die Angst ist ein Mittel, das unser Leben bewahrt. Und so müssen wir unseren Kindern, die, wenn sie schlafen gehen, davor Angst haben, dass Monster unter dem Bett sind, einfach nur beibringen, ihr braucht keine Angst vor den Monstern zu haben, aber wenn ihr über die Straße läuft, dann schaut nach rechts und links. Wir müssen die Angst umlenken, weil die Sünde in uns die Angst pervertiert. Und wir haben vor anderen Dingen Angst, aber nicht vor solchen Dingen, die gesund für uns sind. Angst ist ein Geschenk Gottes, das unser Leben bewahrt. Auch im natürlichen Leben. Ich habe Angst, meine Hand auf die heiße Herdplatte zu legen. Und deswegen tue ich es nicht. Und was ist die Folge? Ja, mein Leben wird bewahrt. Genauso funktioniert auch die Gottesfurcht in der geistlichen Sicht. Gottesfurcht bewahrt uns vor dem Bösen. Und jetzt nochmal die Frage, wie bringe ich aber Gottesfurcht mit Gottvertrauen zusammen? Wenn ich vor jemandem Angst habe, dann kann ich ihm doch nicht vertrauen, oder? Angst und Vertrauen widersprechen sich. Ist es wirklich so? Lasst uns aufschlagen, Widersprüche. Kapitel 14, Vers 26. Sprüche 14, 26. In der Furcht des Herrn liegt starkes Vertrauen. Verstehst du? In der Furcht des Herrn liegt starkes Vertrauen. Nicht einfach nur Vertrauen, sondern starkes Vertrauen. Wenn ein Mensch, ein launischer Mensch ist, zum Beispiel ein Vater, der sehr launisch ist, der seine Laune von einer Situation abhängig macht und die Kinder haben Angst vor ihm, wenn er nach Hause kommt, weil er gleich wieder irgendwas anstellen wird, dann ist es einfach nur ein Herrscher, vor dem man Angst haben muss. Aber wenn es um die biblische Autorität von Gott geht, so haben diejenigen, die vor Gott Angst haben, in Gott genauso auch Vertrauen. Und warum haben sie das? Wir haben vorher schon gesagt, die Furcht Gottes, sie kommt aus der Erkenntnis heraus, dass Gott heilig ist, dass Gott gerecht ist. Und gerade weil wir erkennen, dass Gott gerecht ist, verstehen wir, dass Gott kein launischer Despot ist. Er ist kein launischer Herrscher, der einmal so handelt und das andere Mal so, der unberechenbar ist. Gott hat uns seine Gedanken offenbart. Er hat uns den Weg der Erlösung offenbart. Und Gott weiß und hat uns gesagt, dass die Gerechtigkeit, der Gerechtigkeit Genüge getan wurde in Christus Jesus, unserem Herrn. Und deswegen macht uns das Gott gegenüber vertraut. In der Furcht des Herrn liegt starkes Vertrauen. Wir haben heute auch gelesen, als wir nach dem Gebet Psalm 130, Vers 4 aufgeschlagen haben, dass es nicht so eben ist, wie wenn wir vergeben sind, dann müssen wir uns nicht mehr vor Gott fürchten, dann ist alles in Ordnung, dann haben wir keinen Zorn mehr zu erwarten. Nein, der Psalmist kehrt es um und sagt es eigentlich auf die richtige Art und Weise. Bei dir ist Vergebung, damit du zu fürchten bist. Wer keine Gottesfurcht hat, steht in der Gefahr, Sünde nicht ernst zu nehmen. Und ja, Gott vergibt. Gott vergibt doch alles. Er macht es und ja, wenn ich sündige, nachher werde ich auch um Vergebung bitten. Und weil Gott ja vergibt, er hat es uns ja verheißen, wenn wir unsere Sünden bekennen, wird er uns vergeben und dann passt wieder alles. Und das ist so eine Entschuldigung, die wagen wir ja nicht zu sagen. Aber diese Gedanken kommen hin und wieder, vielleicht auch öfter in unsere Gesinnung. Simson spielte auch einmal mit der Sünde. Er spielte mit der Sünde, als er der Delila immer wieder so Andeutungen gab, weshalb er doch so stark sein ist, also weshalb er so stark ist. Und einmal hat sie ihn dazu genötigt, und da sehen wir, wie Sünde einen Menschen um den Finger wickelt. Der Simson sprach, als die Delila ihm Wein zu trinken gegeben hat und er eingeschlafen ist und sie ihm die Haare geschert hat: Simson, Philister über dir! Und Simson steht auf und sagt: Ich komme davon wie immer und brauche mich nur frei zu schütteln. Und dann lesen wir, er wusste aber nicht, dass der Herr von ihm gewichen war. Wenn wir mit der Sünde spielen, wenn wir aufhören, Gott zu fürchten, dann wird Sünde uns versklaven. Und wir landen wie Simson, mit diesen Fesseln gekettet in dem Kerker, blind und gehen um Kreis. Gott vergibt, damit wir ihn fürchten. Und Paulus bestätigt genau diesen Gedanken und sagt in Vers 14: Denn die Liebe des Christus drängt uns. Merkst du, dass die Furcht Gottes, dass der Schrecken Gottes mit der Liebe übereinstimmt? Das ist nicht sich zwei widerstehende oder widerstrebende Gedanken sind, sondern dass die Furcht Gottes eine Ergänzung ist zu der Liebe Gottes. Wir sprechen so gerne und so viel über die Liebe Gottes, aber lass uns nicht vergessen, so wie es der Schreiber des Hebräerbriefes sagt, ja, auch unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Nicht nur der Gott des Alten Testaments ist der gleiche Gott. Seinen Erlebnissen mit der geheimen Staatspolizei schreibt der Wilhelm Busch von seiner Erfahrung mit der Furcht Gottes. Und ich möchte ihn hier zitieren, das ist sehr wichtige Gedanken, die er hier niederschreibt. Er sagt hier Folgendes: Nun muss ich Ihnen erzählen, wie Gott mich von der Angst von der Staatspolizei befreite, nämlich indem ich eine größere Angst kennenlernte. Da saß ich das erste Mal im Gefängnis, anfangs in einsamer Verzweiflung, in Angst und Not, bis ich erkannte, dass Gott mit mir reden wollte. Dann fing Gott an, mit mir zu reden, über mein Leben. Das habe ich bei jeder Haft so erlebt. Natürlich meint er hier in diesen Gedanken, er war in Gedanken bei Gott und bei seinem Leben. Allen Hochmut, alle Unreinigkeit, Lüge, Lieblosigkeit, auf einmal merkte ich, dass Gott ja zornig ist. Gottes Zorn, sagt die Bibel, entbrennt über alles sündige Wesen des Menschen. Gottes Zorn loderte in meiner Zelle. Wenn Ihnen solche Gedanken kommen, dass Gott mit Ihnen reden will, dann laufen Sie meistens weg. Hier konnte man nicht weglaufen. Das war das Schauerliche. Und der Segen dieser Sache, dass Gott mit mir reden wollte, ist: Ich weiß heute, wie es am jüngsten Tag sein wird, wo Gott Ihnen Ihr Leben vor die Füße wirft. Und ihre Sünden liegen völlig offen da. Irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten. Ich habe damals gelernt, was die Hölle ist, wie sie aussieht.
Ja, ich weiß nicht, wie die Hölle aussieht, aber das weiß ich. Man ist weggeworfen, hinausgetan von ihm. Ich lernte die Angst vor Gott. Darum verlor ich die Angst vor diesen lächerlichen SS-Leuten. Haben Sie schon einmal Angst vor Gott gehabt? Sonst haben Sie noch nicht angefangen, die Wirklichkeit zu sehen. Dieser heilige Gott sieht uns. Er umgibt uns. Seine Gebote können wir doch nicht mit Füßen treten. Vielleicht muss er sich auch einmal in die Stille führen, dass sie nicht mehr von ihm weglaufen können. Dann dachte ich, ich bin verloren. Und plötzlich kam Jesus und zeigte mir seine Hände mit den Nägelmalen. Auf einmal begriff ich, was ich draußen immer gewusst hatte. Er hat meine Sünde weggetragen. Die Strafe liegt auf ihm, auf das ich Frieden habe. Er macht mich vor Gott gerecht. Jesus Christus war selbst in menschlicher Gestalt auf dieser Erde jemand, der vor Gott sich fürchtete. Und ich möchte uns, auch wenn die Zeit schon vorangeschritten ist, noch eine Bibelstelle vorlesen aus Jesaja Kapitel 11, Vers 1 bis 3. Jesaja 11, 1 bis 3. Es wird hier vorausgesagt über Jesus, wie er handeln wird und was die Erkennungszeichen seines Wandels auf dieser Erde sein werden. Jesaja 11, 1 bis 3. Und es wird ein Zweig hervorgehen aus dem Stumpf Isais und ein Schößling hervorbrechen aus seinen Wurzeln. Und auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rats und der Kraft, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Und er wird sein Wohlgefallen haben an der Furcht des Herrn. Er wird nicht nach dem Augenschein richten, noch nach dem Hörensagen Recht sprechen. Jesus war der Geist der Furcht des Herrn. Wir haben gesehen, die Gottesfurcht bewahrt uns vor dem Bösen. In Gottesfurcht liegt ein tiefes Vertrauen. Und denen, die Gott vergeben hat, er hat ihnen vergeben, dass sie ihn fürchten.
Matthäus spricht über Jesus, als er im Garten Gethsemane war, und sagt, dass er betrübt und geängstigt war. Markus spricht darüber, dass er anfing zu zittern und zagen. Lukas ergänzt und sagt, dass Jesus dort in Todesangst geriet. Und er betete deswegen heftiger, so sehr, dass sogar ein Engel kommen musste
und in seinem schwachen Leib ihn stärken musste. Ja, er hatte mit dem Schweiß heraus. Johannes sagt, Jesus fürchtete sich nicht vor dem Tod, den ihn die Menschen. Jesus fürchtete sich nicht vor Menschen. Jesus fürchtete sich vor seinem Vater, vor dem heiligen Zorn Gottes, das im Begriff war, über ihn ausgegossen zu werden.
Einen gottesfürchtigen und heiligen Wandel auf dieser Erde zu leben.
Ja, wir sind vor dem Christi, wir werden nicht verurteilt, wenn wir an Gott glauben.
Aber das heißt nicht, dass wir uns vor Gott nicht zu fürchten haben. Wir wissen, dass er gerecht ist. Und wir haben gesehen, wie viele Menschen reagiert haben, als sie Gott gegenüberstanden. Wenn du Gott fürchtest, dann wirst du sehen, wie dein Leben auf den Kopf gestellt wird. Wenn du ab heute Gott jeden Morgen betest, Herr, lehre mich, die Furcht des Herrn zu haben, dann wirst du sehen, dass du aufhören wirst, dich vor Menschen zu fürchten. Du wirst sehen, dass du aufhören wirst, zu heucheln. Du wirst sehen, wie deine äußere Umstände und deine äußere Haltung wird deiner inneren Haltung entsprechen. Du wirst sehen und aufhören, stolz zu sein und dich demütigen. Du wirst anfangen, bestrebt zu sein, heilig zu leben. Nicht nur vor anderen Menschen, nicht nur wenn du in Gesellschaft bist, sondern auch nur weil er uns vergeben hat, ihn fürchten. Amen. Wir möchten beten. Zeigst, dass du zu fürchten bist. Dass du durch Jesaja auch zu uns weiter sagst, wir sollen vor deinem Gott zittern. Herr, als deine Kinder, aber als die Kinder eines gerechten Vaters, wissen wir, dass wir niemals von uns selbst gerecht sind, sondern in Christus Jesus stehen wir vor dir. Und mit großer Liebe, aber genauso auch mit großer Furcht. Und wir verstehen und anerkennen, das, was der Salomo gesagt hat, wahr ist, dass die Furcht des Herrn der Anfang der Erkenntnis ist. Hilf uns, unseren Lebenswandel gottesfürchtig zu führen, dir zum Lob.